Gott wird dich nicht enttäuschen. Ich möchte so ein paar Gedanken zuerst einmal, weil viele Gotteskinder, die sagen, ich habe geglaubt, gehofft, gebetet und je mehr ich bete, desto mehr kommt es anders, als ich erwartet habe. Was mache ich falsch? Und wir sind von Gott manchmal enttäuscht und sagen, mein Gott, wie konntest du das alles zulassen? Es ist nur noch schlimmer gekommen, es ist alles nur noch dicker gekommen. Was mache ich hier falsch? Also ich bete und je mehr ich bete, desto mehr Trouble habe ich. Und viele Leute sind vom Leben und Glauben enttäuscht, also nicht nur vom Glauben, sondern auch vom Leben. Man will alles richtig machen, Träume zerplatzen und aus den Träumen ist ein Trauma dann geworden am Schluss. Man wird so leicht und so schnell frustriert und sagt, lass es, alles hat keinen Wert, so wie beim Hiob, gib's doch deinem Gott ab und sag deinem Gott alles ab und kehr zurück. Wir haben ein Problem, wir sind immer darauf ausgerichtet, schnelle Hilfe. Ich bete und Gott antwortet. Ich rufe und Gott greift ein. So, und wenn das nicht sofort passiert, wie ich das gerne hätte, dann bekomme ich Probleme. Wenn nicht sofort die Hand da ist, wir haben diese Woche von der Hand gesprochen, wenn die Hand nicht gleich ausgestreckt ist, im Gegenteil noch nachschiebt, beschleunigt, dann sagen, mein Gott, was ist mit mir los? Wenn alles zerfällt und Gott erlaubt, dass Dinge in unserem Leben zerbrechen, zerfallen, dass wir erschüttert werden, dass Probleme lange anhalten und dass wir keine Aussicht haben, mein Gott, warum hört das alles nicht auf? In Frankfurt oder jetzt am Sonntag habe ich dieses Thema ein bisschen anders behandelt. Warum erlaubt Gott, dass keine Hilfe weit und breit in Sicht ist? Dass wir fast am Glauben verzweifeln. Wir haben ja in der Bibel solche Passagen, wir verzweifelten schier am Glauben. 14 Tage keine Sonne gesehen, Apostelgeschichte 28, diese Überfahrt nach Rom. Keine Sonne, wir haben alles schon über Bord geworfen, wir haben alles schon getan, was wir tun konnten. Wir haben nicht mehr gegessen, so beschreibt wird die Überreise, Überfahrt nach Rom dort von Paulus beschrieben. Und wir verzagten am Leben. Wir verzagten am Leben. Und dann erst kam ein Engel, also als man nachdem man am Leben verzagt hat, dass man gesagt hat, mach Schluss, es hat alles keinen Wert. Erst dann, wo man sich so zum Schluss überreden ließ und sagt, also es hat alles keinen Wert, lass uns alle ins Wasser springen jetzt. Da gehen wir wenigstens schneller unter und so weiter. Und als man einfach nicht mehr weiter konnte, nicht mehr weiter wusste, da steht der Engel Gottes zur Seite. Und ich sage euch auch warum. In Frankfurt-Oder ist mir so groß geworden, dass so nebenbei in der Betrachtung, nebenbei, warum erlaubt Gott, dass alles so prügeldick kommt und warum wir nicht weiter wissen. Weißt du, wir liegen am Boden. Wir sagen, Schluss, Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann sagt der Teufel, wunderbar, das ist genau das, was ich wollte. Das gefällt mir. Und er zieht ab. Und in dem Moment, wo der abzieht, geht die Tür auf und der Heiland zieht dich rein. Jetzt stell mal vor, wenn es nicht so wäre, würde der Teufel mit reingehen, wenn der Herr vorher macht. Aber der Teufel ist abgezogen. Weißt du, wenn du unten liegst und sagst, Gott, ich kann nicht mehr, dann sagt der Teufel Halleluja. Und das ist der Moment, wo Gott dich rettet. Du musst diesen Trick Gottes kennenlernen. Und wenn du weißt den Trick, wie Gott Menschen rettet, wenn du nicht mehr kannst, kann er noch. Und zwar, dann kann er erst recht. Dann fängt er erst an zu arbeiten. Dann fängt er erst an, erst recht dich zu erlösen. Also das ist der Moment. Deshalb sei nicht erschüttert, wenn es nicht so kommt. Also Gott enttäuscht dich nicht. Du wirst da nicht hängen bleiben. Du wirst da nicht hängen bleiben. Aber du liegst vor der Tür vielleicht 5 Minuten und stöhnst. Und dann wirst du abgeholt. Weißt du, das Sterben, nur auch, das gilt auch für Sterben, wenn Menschen sterben. Weißt du, nicht der Tod ist das Schlimmste. Das Sterben ist das Schlimmste. Nicht der Tod. Das Sterben, das Erde verlassen, alles zurückgeben und so weiter. Und dann wird es reingeholt und er wird auf Engeln oder auf Engelarmen tragen, dich in das Land und so weiter drüber tragen. Der Herr wird, die Engel werden kommen, die Erlösten sammeln etc. Das ist kein Problem. Aber bis zu diesem Moment ergeht uns hart. Viele verstehen Gottes Wege nicht. Und die Bibel sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und deshalb werden wir so schnell enttäuscht, weil wir sagen, ich verstehe Gott nicht mehr. Und es ist okay, dass du Gott nicht verstehst. Und immer wenn du Gott nicht verstehst, dann setzt eine andere Ebene ein in deinem Leben. Da wirkt eine andere Kraft in deinem Leben. Du fragst dich vielleicht, warum hilft Gott uns nicht oder mir nicht? Warum steht ihr mit? Ich bete ja doch, ich mache doch alles, ich bezahle den Zehnten, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, ich gebe Zeugnis. Also mehr kann ich nicht tun, als was ich tun kann. Und trotzdem, warum? Zuerst einmal ein paar Gedanken, warum das so ist. Viele haben eine falsche Vorstellung von Gottes Plänen. Es entspricht nicht der Realität. Das Leben ist ein Kampf. Also das muss uns ganz klar sein. Und wir haben realitätsferne Erwartungen, auch im Glauben. Wir glauben, wenn ich oben was reinschmeiße, kommt unten was raus. Gott wirkt, auch wenn wir oben nichts reinschmeißen. Das ist Gnade. Alles, was wir haben, ist Gnade. Also und irgendwann ist der Moment erreicht, wo wir nichts mehr reinzuschmeißen haben. Und Gott wird uns trotzdem helfen. Und guck mal, und der Herr stritt um den Leichnam Moses. Kann eine Leiche noch was tun? Weißt du, von der geistlichen Kriegsführung kannst du den ganzen Quatsch vergessen. Weil selbst als Leiche, Gott streitet dich für dich als Leiche. Und wer hat Jesus auferweckt? Er hat nicht sich selbst auferweckt, sondern der Vater hat ihn auferweckt. Also Jesus konnte sich selbst nicht auferwecken. Man konnte Jesus kreuzigen, aber er konnte sich selbst nicht auferwecken. Der Vater hat ihn auferweckt. Und alles Große geschieht erst in unserem Leben, wenn wir am Ende sind, nicht mehr weiter können und so weiter, wo wir sagen, jetzt sind unsere Grenzen, unsere Limits erreicht. Dann als Nächstes, warum wir manchmal nicht so das erreichen, was wir erreichen möchten und nicht so schnell kommt, wie es kommen sollte. Wir haben ein falsches Bild von der Zugehörigkeit zu Gott, von der Familie Gottes, von der Gemeinde eigentlich, vielleicht auch von der Gemeinde. Soll sich die Gemeinde politisch beteiligen oder mitwirken? Das war die Frage hier auch. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und mein Reich ist nicht von dieser Welt. So diese Sachen, wenn wir das, müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Manche glauben, also Gott macht es schon. Also ich bin von diesem Aberglauben weggekommen, dass Gott alles macht. Gott macht überhaupt nichts. Das ist entsetzlich, was ich jetzt sage als Pastor. Gott macht überhaupt nichts und wir kommen nachher darauf zu sprechen, warum Gott überhaupt nichts macht. Warum er zuerst dich und mich vorangehen lässt. Wir geben den Startschuss, wir geben das Signal für das Handeln Gottes. Gott macht nämlich nicht alles. Und der Herr sorgt nicht für alles, sondern hat so vieles für uns überlassen. Gebt ihr ihnen zu essen. Bei dieser Speisung von 5000, gebt ihr ihnen. Ja, Herr, wir haben doch 5 Brote oder nur 2 Fische oder 280 Denare. Aber was ist das für so viele? Gebt ihr ihnen zu essen. Und da stehst du da. Wenn du für Gott lebst, es kommt anders, als du dachtest. Es kommt anders, als du dachtest. Es geht nicht mehr nach deinen Plänen, es geht nach seinen Plänen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Darum sind wir auch so oft enttäuscht, weil es anders kommt. Anders, als wir gedacht haben. Anders, als wir uns geträumt haben. Anders, als wir uns erwünscht haben oder gedacht haben und so weiter. Weil jetzt ein anderer für uns denkt. Jetzt arbeitet ein anderer für uns. Jetzt sorgt ein anderer für uns. Jetzt ist ein anderer, der die Zügel in die Hand nimmt und lenkt. Wir sind jetzt durch die Wiedergeburt, durch die Bekehrung, durch die Taufen und durch die Wiedergeburt, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind Mitglieder einer anderen Familie. Wenn du von einer Familie in die andere Familie adoptiert bist, da gilt eine andere Hausregel. Bisher bist du in der Wilden gewesen, hast gemacht, was dir gefallen hat, tu, was dir gefällt und dergleichen. Da bist du jetzt bei diesen Wilden gewesen. Jetzt kommst du in eine geordnete Familie, die Familie Gottes. Da ist ein Vater, sind Geschwister. Da wird Andacht am Tisch gehalten, da wird gebetet für alles, alles im Gebet empfangen. Hier gelten andere Regeln, hier gibt es Pflichten und Rechte. Wir denken immer nur an unsere Rechte, aber im Haus Gottes gibt es auch Pflichten. Wir sind nicht mehr Kinder der Menschheitsfamilie. Durch die Bekehrung bist du nicht mehr Mitglied der Menschheitsfamilie, sondern Mitglied der Familie Gottes. Das muss uns ganz klar sein. Für uns gelten ganz andere Gesetze, ganz andere Ausordnung. Wir sind Familie Gottes, bei uns gelten andere Werte. Durch die Bekehrung bist du adoptiert. Du heißt jetzt nicht mehr Johannes Matthäus, du bist jetzt Christ. Kind Gottes, Eigentum des Herrn. Für dich gelten andere Verhaltensregeln. Hier plant jetzt der Vater für dich. Jetzt hast du plötzlich einen Vater für dich. Bisher warst du in einer vaterlosen Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist eine vaterlose Gesellschaft, eine führungslose Gesellschaft, eine orientierungslose Gesellschaft, eine verarmte Gesellschaft, eine heruntergekommene Gesellschaft. Das ist unsere Gesellschaft. Und jetzt hast du einen Vater. Und jetzt muss ich gewöhnen, dass der Vater da ist. Der alte Herr. Wir kommen nachher noch zum Vater. Hier denkt der Vater, hier denkt Gott für mich. Vorher habe ich immer nur nach meinem Kopf, bin nach meinem Kopf gegangen. Das, was ich zu mir vorgenommen habe, das habe ich getan. Ja, man muss fragen, Vati, soll ich das machen? Soll ich das machen? Was bringen wir heute die Ernte ein? Bringen wir übermorgen die Ernte ein? Und so weiter. Wir müssen uns nach dem Vater plötzlich richten und orientieren. Und Jesus hat uns den Vater gelehrt. Und der Vater enttäuscht uns nicht. Unser Gottvater. Hier gibt es also den Vater, der das alles dann vorgibt. Der verlorene Sohn hat alles verprasst. Und wir verprassen alles mit, wenn wir ohne Vater weiterleben und weiterwursteln. Und man kann sogar beim Vater sein und den Vater doch nicht begriffen haben. So viele Christen sind in der Gemeinde und die haben gesagt, Vati, guck mal, der Lump, der kriegt alles und ich krieg gar nichts. Die Geschichte vom verlorenen Sohn und dem anderen Bruder. Familie Gottes muss richtig verstanden werden. Und deshalb sind wir oft vom Vater enttäuscht. Und ich kann mir vorstellen, der Junge diente, der ältere Sohn diente dem Vater treu. Der hat das Beste für den Vater getan und du bist auch ein treues Kind Gottes. Und du sagst, warum kriege ich nichts? Warum springt mir nichts raus? Und dann sagt der Vater, mein Kind, weißt du es nicht, dass du ein Erbe bist? Dass du mein Erbe bist? Weißt du nicht, dass dir alles zusteht, was meines ist, auch dein? Nimm's! Und hier haben wir ein Problem. Kinder Gottes wissen nicht, was ihnen zusteht. Die kennen ihre Rechte nicht. Die denken, sie müssen Gott immer nur dienen. Sie müssen nur gehorchen. Und sie müssen nur parieren. Und sie müssen nur schuften. Und sie müssen nur geben. Aber ihnen stehen auch Rechte zu. Und der andere, auf der anderen Seite, denkt, er kann nur nehmen. Und er muss nichts tun dafür. Beide Extreme sind falsch. Wir müssen ein ausbalanciertes Verhältnis zu Hause entwickeln, in der Familie Gottes. Und ganz besonders, das fängt hier in der Gemeinde an. Wir lernen hier schon für den Himmel. Deshalb ist die Gemeinde der beste Platz, Vorbereitung für das Leben in der Herrlichkeit. Hier beim Vater gelten ganz andere Ordnungen, ganz andere Disziplinen. Hier lebt man, wie der Mensch ursprünglich gelebt hat. Und der Adam im Paradies hat keinen Mangel gehabt. Nur in der Arche. Die waren über ein Jahr in der Luft, über Wolken weit, über die Berge schwebten die und fuhren und so weiter. Da war kein Mangel an Frischluft, da war kein Mangel an Frischwasser, da hat sich kein Tier den anderen gebissen und was getan. Da war Ordnung. Immer wenn Gott da ist, ist Ordnung, ist Leben, ist Überfluss. Oder wird man nicht enttäuscht? Und er kam raus aus der Arche und baute Gott einen Dankaltar. Das war also, was Noah tat. Oder wir sehen die Kinder Israel, wenn man Gott gehorcht, wird man nicht enttäuscht. Gehorcht man Gott nicht, geht man von einer Enttäuschung in die andere. Der Vater. Im Reich Gottes lebt man in der Gegenwart des Vaters immer. Das ist das Reich Gottes. Ich würde den Vater so ein bisschen darstellen wie Abraham und so sein ganzes Gesinde, so Nomaden, Beduinenchef. So würde ich Gott vorstellen. So ist auch Gott entstanden, eigentlich ist Gottes Bild. So der Alte, der ist der Segensträger. Und früher haben die Alten sehr viel zu sagen gehabt, haben in den anderen Kulturen noch was zu sagen. Nur in unserer Kultur ist das ausgewandert, dass der Alte nichts mehr gilt. Und der Alte, der Häuptling, ist immer einer der Ältesten des Volkes gewesen. Und wo das verloren geht, wo das Bild des Ältesten, wo Kinder die Gesellschaft leiten, oder, also entschuldigt, also auch mal Frauen, also praktisch unreife, also jetzt nicht gegen Frauen oder den Dienst der Frau, sondern Menschen, die nicht die Reife bringen, die geistliche Reife, die nicht Voraussetzungen bringen, die regieren unser Volk. Und schau, jetzt, ich habe nichts gegen Merkel, aber immer mehr Frauen übernehmen das Kommando über ganze Länder, ganze Völker, ganze Kontinente, in aller Liebe. Ich bin, dass die Frau ihren Dienst ausfüllt und hat bestimmte Aufgaben und Qualitäten, aber Gott hat seine bestimmte Ordnung. Und wir schlittern schnurstracks in ein Chaos. Wir schlittern schnurstracks in ein Chaos, wenn die göttliche Ordnung mit den Füßen getreten wird. Es zahlt sich alles eines Tages oder rächt sich eines Tages alles irgendwie. Nur in aller Liebe, aber Gott hat seine Ordnung. Gott hat seine Ordnung. Und er wusste auch ganz genau, warum. Nach der Französischen Revolution hat man einfach eingeführt, von wegen 7 Tage arbeiten, 10 Tage wird man arbeiten. Und die Leute mussten 10 Tage arbeiten, es gab diese Dekaden dann. Und was ist passiert? Nervenzusammenbruch auf Nervenzusammenbruch. Und dann ist man wieder zu der 6-Tage-Woche zurückgekommen. Also Gott hat schon genau gewusst, es sind uralte Gesetze, die irgendwo in der Menschheit verwurzelt sind. Der Mensch ist draufgekommen, aufgrund von Beobachtung, Nachdenken etc. oder auch durch Offenbarung. Der Vater. Wenn du den Vater hast, und wir beten ja heute, wir sind ja zum Gebet zusammengekommen, für den Vater ist nichts unmöglich. mein Vater. Ich weiß nicht, wie es dir ging von deinem Vater. Der Vater weiß, also ich bin erstaunt, woher das alles nimmt. Wie macht er das alles? So, wenn man einen guten Vater gehabt hat, man ist von seinem Vater begeistert. Bist du von deinem Gott im Himmel, von deinem himmlischen Vater begeistert? Der kann alles. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Gott hat die Fülle, er ist unüberwindbar. Er kriegt das alles hin irgendwie. Mein Vater kann das. Oder Jesus hat gelehrt, unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann dein Name schon allein den Namen des Vaters hochhalten, heiligen. Dieser Vater hat alles unter Kontrolle. Das passt natürlich dem alten Menschen nicht, das passt dem Fleisch nicht, dass er irgendjemand über sich hat. Aber du glaubst gar nicht, wie bitter nötig Menschen heute jemand haben über sich. Weißt du, dann rennen, weil sie niemand mehr über sich haben, dann rennen sie zum Psychiater, dann rennen sie zum Arzt, dann rennen sie zum Seelsorger, dann rennen sie überall, weil sie niemand mehr über sich haben. Aber wie schön ist, du da oben, was sagst du da zu diesem Fall? Jemand über sich. Jemand, dem man die Schuld geben kann. Jemand, zu dem man hingehen kann und sagen kann, Vater, vergib mir, du hast wieder einen Bock geschossen. Weißt du, auch wo man Schuld geben kann und Schuld loswerden kann wieder. So dieses eines Über-Ich. Dieses Über-Ich. Weil man das aber nicht hat, hat der Mensch sich selbst als zum Über-Ich gemacht. Sich selbst auf den Thron gesetzt, dieses Ego und Selbstsucht und alles, weil er kein Über-Ich mehr hat. Aber wir brauchen ein Über-Ich. Und deshalb, wir scheitern, wir versagen, weil wir dann plötzlich niemand mehr über uns haben. In der Familie Gottes, ich kann nicht einfach demokratisch wählen, du bist jetzt mein Vater. Weißt du, in der Familie Gottes ist alles gewachsen. Auch in einer menschlichen Familie. Du wärst vielleicht auch gerne bei Rockefellers zur Welt gekommen. Oder irgendwo bei vornehmen Leuten mit goldenen Wasserhähne und sonst noch wo oder irgendwie weiter weg. Aber du bist in der Familie zur Welt gekommen, in der du zur Welt gekommen bist. Du kannst dich nicht raussuchen. Wenn du gerettet wirst, du kannst auch dich nicht raussuchen, wo du gerettet wirst. Die Familie, wo du wiedergeboren wirst oder wo Gott dich hineingebracht hat, das ist deine Familie, das ist dein Zuhause. Und jetzt, ob es dir passt oder nicht, muss groß werden, muss wachsen, muss sich entwickeln und muss lernen. Du kannst natürlich ausziehen und viele machen. Viele, da gibt es nachher eine ganze Menge Straßenkinder. Die verlassen das Elternhaus und wo landen sie dann? In der Gosse. Und derjenige, der sein Elternhaus verlässt, seine Familie verlässt, deshalb die Familie ist sowas Wichtiges, in hohen Führungsetagen, also die Personalchefs in hohen Führungsetagen, die interessiert nicht, was du groß gelernt hast. Du kannst immer noch umlernen. Aber weißt du, was die interessiert? Wie sind sie von zu Hause weggegangen? Tür zugeknallt, abgehauen, fort. Oder haben ihre Eltern sie schön so begleitet und aus dem Nest raus begleitet, sie ihnen das Fliegen beigebracht. Wie bist du aus deinem Elternhaus rausgekommen? Das ist ganz arg wichtig. So wie du dein Verhältnis zum Elternhaus ist dein Verhältnis zu Gott. So ähnlich. Und in deinem Betrieb. Und dann auch deshalb bist du auch in deinem Betrieb nicht beständig, weil du auch da von zu Hause rausgeflogen bist, das ist eine ganze Lawine. Also unsere Erfahrungen zu Hause wirken sich aus im Betrieb, wirkt sich in der Gemeinde, wirkt sich in den Beziehungen zu anderen Menschen aus. Wie bist du von zu Hause raus? Hat man dich rausgeschmissen? Hier hat der Zimmermann das Loch in die Wand gemacht. Wie hat man dich rauskomplimentiert? War man froh, dass du weg warst? Oder kannst du noch sehen, wie deine Mutter geweint hat? Dich lieb gehabt hat, mit schwerem Herzen dich ziehen ließ, wie bist du aus dem Haus gegangen? Und dann, wo die Mutter sagt, du kannst jederzeit nach Hause kommen, egal was passiert, du bist unser Kind und für dich haben wir immer noch Platz, wir rücken zusammen, du kannst jederzeit nach Hause kommen. Dieses Zuhause. Und das ist so wichtig. Vielleicht eine lange Zeit brauchst du niemand und kannst ohne deine Familie leben. Aber interessant ist die Geschichte von Petrus im Gefängnis. Gleich nach Pfingsten und gleich nach den wunderbaren Segnungen und Erfahrungen, nach der großen Heilung. Und ich sage euch, nach großen Segnungen brauchst du einen weiteren, tieferen, größeren Segen. Und wenn du den nicht hast, gehst verloren, verlierst sogar alles, was du vorher erwirtschaftet oder so schnell gewonnen hast. Petrus findet sich wieder im Gefängnis. Jakobus ist enthauptet worden vom Herodes und Petrus findet sich im Gefängnis. Und was macht die Gemeinde? Die betet. Die glaubt nicht. Die haben sowas noch nie erlebt, dass jemand aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Zumindest beim Herodes nicht. Die wussten ja, Herodes hat den Johannes getötet, den Jakobus getötet und Petrus wird auch dran glauben müssen. Und die Gemeinde betet, oh Gott, unser Bruder Petrus ist im Gefängnis, kannst du dich deinen Engel schicken und ihn befreien? Und was passiert? Der Engel holt ihn raus. Und wo geht Petrus nach der Befreiung raus? Das ist auch Befreiung. Und Befreiung ist, dass wir aus dem Gefängnis befreit werden, weil andere für uns in den Riss treten. Petrus schläft, Petrus hat nicht gebetet. Wenn du in Not bist, du kannst nicht viel machen. Aber du kannst auf die Hilfe deiner Brüder und Schwestern, du kannst auf die Hilfe der Brüder und Schwestern dich drauf verlassen und die beten. Und die Brüder und Schwestern beten. Und Petrus geht dann zu den, und das mir gefällt Luther-Übersetzung hier, er geht zu den Ihrigen. Zu den Ihrigen. Und bei den Ihrigen klopft er an und da kommt die Magd raus, die Macht lässt ihn gar nicht raus. Im Gegenteil, Petrus steht draußen und er sagt, Mädchen, du bist verrückt. Das kann nicht möglich sein. Doch, ich kenne Petrus. Petrus steht draußen. Du siehst also, wann du Gebetshilfe brauchst. Du brauchst Gebetshilfe, wenn du im Gefängnis bist. Du brauchst Gebetshilfe, wenn du im Krankenlager bist, im Krankenhaus bist. Du brauchst Gebetshilfe, wenn man dich auf dem Friedhof rausträgt. Du brauchst Gebetshilfe, wenn das Wasser dir bis hier steht. Du brauchst Gebetshilfe, wenn du die ganze Nacht umsonst gefischt hast und nichts gefangen hast. Dann brauchst du Unterstützung anderer. Weißt du, solange du es gut geht, brauchst du keine Gemeinde. Aber lass mal ein bisschen stürmisch werden, Probleme aufkommen, dann brauchst du die Familie. Und bei der Familie ist, die hält zusammen wie Pech und Schwefel. Blut ist stärker als Wasser. Blut ist stärker als Wasser. Weißt du, Blut ist stärker als irgendwelche andere Versprechungen und so weiter. Familie, die Familie steht zusammen. Wir in Deutschland kennen das nicht mehr, aber die arabischen Völker oder andere, wo noch die Großfamilie ist, die stehen zusammen und die rächen sich sogar noch. Da gibt's noch die Blutsrache und gibt's noch ganz andere Sachen. Und wenn einer hilft oder wenn einer in Not ist, hilft er dem anderen. Also die Familie hilft einander. Und das ist die Gemeinde, wie ich mir die Gemeinde vorstelle, dass einer dem anderen hilft. Dass einer des anderen Last trägt. Und in der Familie erzieht einer den anderen. Also der Älteste hat immer die meisten Probleme, deshalb kriegt er den Erstgeburtssegen. Weil der muss alles durch, der hat keine Hilfe. Aber dann die älteren Geschwister erziehen die jüngeren Geschwister. Und das ist so schön, wenn die dann sich beschäftigen und so weiter. Es ist ein Segen, eine Familie. Ich komme aus einer größeren Familie, wir waren 8 Kinder. Und ich weiß, was so eine Familie ist. Am Anfang hat die Mutter Haufen Arbeit. Ich frage mich heute, wie hat meine Mutter das alles bewältigt? Und wir haben noch mit Waschbrett gewaschen. Ich kenne auch sowas, Waschbrett. Und wir hatten keinen Kühlschrank und keine Geschirrspülmaschine. Aber weißt du, was in unserer Familie war? Jeder hat seine Arbeit gehabt. Der eine war für Müll zuständig, der andere war für Holzholen zuständig, der andere war für Kartoffelschälen zuständig, der andere war für Tischdecken zuständig. Dann hat man, also wenn man seine Arbeit nicht gemacht hat, dann hat der Vater gesagt, aber essen wollt ihr. Jesus, essen wollte. So hat jeder so seine Arbeit gehabt. Und meine Tochter hat 5 Kinder und bei denen klappt es genauso. Der eine ist für Getränke holen zuständig, der andere ist für das zuständig und so weiter. Und die wissen das, da musst du gar nichts sagen, das läuft wie geplant. Sonst kriegt die Mutter das Ding nicht in den Griff. Und deshalb, das ist auch die Gemeinde. Jeder muss seinen Platz finden, seine Aufgabe finden und seine Arbeit erfüllen. Stell dir mal vor, der, wo das Getränke holt, die Getränke nicht holt, ist nichts zu trinken auf dem Tisch. Oder der Tisch decken soll, wenn der seine Arbeit nicht verrichtet. Was? So deshalb, jeder in einer Gemeinde, in der Familie Gottes ist jeder wichtig. Jetzt, wenn einer ausfällt, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wann sind wir enttäuscht? Weil einer seine Aufgabe nicht richtig macht. Du hast einen Auftrag, und jeder Einzelne hat einen Auftrag in der Familie Gottes, und dort gelten ganz andere Gesetze. Da lebst du nicht nur für dich. Und das dreht sich nicht alles um dich, sondern das hat man das Gemeinwohl im Auge. Da ist man Sozialist. Da lebt man sozial. Ohne dass man in einer Partei angehört. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Jakobus Brief ist tot an sich selbst. Wer betet, aber nicht danach handelt, ist alles wertlos. Also ohne Handlung. Deshalb ist so wichtig, beten und arbeiten. Ora et labora. So ist so wichtig. Und erst dann, wenn wir das tun, was wir tun sollten, dann profitiert jeder Einzelne. Profitierst du und der andere wird nicht enttäuscht sein. Ich habe vorhin gesagt, also vieles macht Gott nicht. Ich habe ein schönes Bild mal irgendwo bekommen. So heute hat man diese feindlichen Übernahmen. Die feindliche Übernahme ist, dass irgendwo eine Bank oder Geschäftsmann und so weiter 51% aufkauft von der Sache und 49% kannst du behalten, wenn du willst. Und man macht das gewöhnlich so, dass derjenige, der die 51% hat, so stiller Teilhaber nennt er sich. So im Hintergrund irgendwo. Und die 49%, wo derjenige, der die 49% hat, den setzt als Geschäftsführer ein. So, jetzt du mit deinen 49%, du bist Geschäftsführer, aber der stille Teilhaber des Ganzen, dem alles gehört, ist der Herr selbst. Und du bist nur sein Geschäftsführer. Und wenn eine Firma pleite geht, geht er nicht, weil der stille Teilhaber nicht genug Geld gegeben hat, er hat genug investiert, der Geschäftsführer hat versagt. Wen soll man jetzt zur Rechenschaft ziehen, der, wo das diese 51% hat? Oder der Geschäftsführer. Und ich würde den Geschäftsführer einfach zur Rechenschaft ziehen. Haushalte jetzt oder mach jetzt Rechnung. Was hast du jetzt gemacht? Der Hauptaktionär kann nichts dafür, wenn der Geschäftsführer nicht richtig gewirtschaftet hat. Er steht im Hintergrund. Deshalb, Gott versagt nie. Wenn ein Versagen irgendwo zutage kommt, ist der Geschäftsführer. Gott ist auf ewig konzipiert. Also er, alles Ewigkeit, alles wunderbar, endlos, allgegenwärtig, unveränderlich. Er ist treu, 2. Timotheus 2,13. Gott bleibt sich selbst treu. Gott kann sich nicht verändern. Aber der Geschäftsführer, was hast du gemacht? Dir habe ich 2 Pfund gegeben, dem habe ich 5 Pfund gegeben, dem habe ich 1 Pfund gegeben. Hast du jetzt mit diesen Pfunden gewuchert, die ich dir gegeben habe? Und jetzt kommt doch der eine, der sagt, ich habe alles bewahrt. Also Gott ist nicht darauf aus, dass du sein Segen, seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Macht, seine Größe, sein Werk bewahrst. Gott hat kein Interesse auf Bewahrer des Werkes. Gott will, dass wir wuchern. Dass wir einsetzen und sagen, jetzt habe ich noch eins dazu gewonnen, Vater. Also ich bin so glücklich, ich durfte noch eins dazu gewinnen. War ein guter Geschäftsführer. Habe noch eins dazu gewonnen. Reich Gottes ist Familienbetrieb, Zusammenarbeit von allen. Jeder spielt seine Rolle und wir gewinnen noch was anderes dazu. Wir erweitern unsere Grenzen. Wenn du zu der Familie Gottes gehörst, musst du darauf aus sein, das, was der Vater hat, was Gott hat, zu vermehren. Seid fruchtbar und mehret euch. Zweimal wird also in dem Segen, dem Ursegen gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Also es genügt nicht nur fruchtbar zu sein. Also wenn ein Ehepaar heiratet und die haben 2 Kinder, die haben sich selbst erhalten. Erst wenn sie das 3. Kind haben, haben sie sich erst vermehrt. Also du siehst also, nicht erst, wenn sie 2 Kinder haben, die haben sich gerade sich selbst erhalten, damit die nächste Generation weiterlebt durch sie. Aber vermehrt haben sie sich erst, wenn sie 3 Kinder gehabt haben. Also hast du dich schon geistlich vermehrt oder dich gerade erhalten? Wenn du dem Herrn dienst, habe ich vorhin gesagt, wird nicht so sein, wie du gedacht hast. Gott legt also ganz andere Maßstäbe an. Der Dienst für Gott passt nicht in die Prinzipien dieser Welt. Vermehren. Heute, also gerade sich erhalten, gerade durchkommen, gerade meine Bedürfnisse, dass sie befriedigt werden. Gott will mehr als nur deine Bedürfnisse zu befriedigen. Er will, dass du dich vermehrst. Seid fruchtbar und mehret euch. Im Gegenteil, wenn du Gott dienst, ich sage dir noch ein Geheimnis und weißt du, wir haben oft so falsche Illusionen und das habe ich selber als junger Christ gehabt. Weißt du, mir hat man eine Lüge erzählt, wenn du an den Heiland glaubst, hast du keine Probleme mehr. Und ich, Esel, habe geglaubt. Und ich war verdattert. Ich habe an mich selbst gezweifelt. Ich war entsetzt. Ich habe mich selbst erforscht. Ich habe mich selbst eingeschlossen. Ich möchte rausfinden, was stimmt mit mir nicht. Weißt du, ich habe Probleme über Probleme. Bei mir geht die Welt unter. Da explodiert alles. Da geht alles daneben. Ich will es richtig machen und je mehr ich versuche, richtig zu machen, desto mehr Fehler und falsch mache ich und falsch reagiere ich. Ich streng mich an, ehrlich zu sein und da geht wieder was daneben. Ich versuche, still zu sein, da explodiere ich am anderen Ende irgendwo. Also ständig daneben. Und mir hat man gesagt, also wenn du an den Heiland glaubst, hast du keine Probleme. Ich sage dir jetzt ein paar Wahrheiten. Wenn du Gott dienst, wirst du keinen Dank von der Welt bekommen. Wenn du Gott dienst, wirst du keinen Dank von der Welt bekommen. Im Gegenteil, du wirst noch dafür bestraft, dass du Gott dienst. Hast du es gehört? Hast du verstanden? Wenn du Gott dienst, wirst du noch bestraft für das, dass du Gott dienst. Und zwar von der Welt. Du willst ja der Welt helfen, du willst die Welt retten und du wirst noch dafür bestraft. Du wirst noch ausgenutzt dazu. Ich sage das, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber ich rede von mir heute Abend ein Stück weit. Du wirst sogar verfolgt deswegen, weil du Gott dienst. Weil du so ein Fremdkörper bist, passt gar nicht mehr in diese Welt hinein. Du wirst ausgelacht, für dumm gehalten. Du wirst sogar noch geschlagen, angespuckt, Speichel läuft dir runter. Denk an Jesus. Du wirst verraten, beschimpft, beleidigt. Du zahlst noch drauf, wenn du Gott dienst. Du fährst nach Frankfurt oder und bezahlst noch dein Benzingeld. Nur als Beispiel. Und predigst noch und kannst noch zurück und dann bist müde. Du dienst. Und du denkst, es ist alles umsonst, mein Gott. Die sagen nicht mal Dankeschön, die haben genascht, alles vollgepumpt und dann sind sie weitergezogen. Du wirst dafür noch verachtet und als Außenseiter noch betrachtet, sogar kommst noch selbst in Bedrängnis. Du hast dich für die, dich übernommen womöglich, dich verausgabt für die, aufgeopfert, Beste getan. Wenn du Gott dienst, da hast du nur Ärger. Jetzt seid ihr alle so still. Warum? Weil das ist ganz was anderes als Gott. Verstehst du? Du dienst Gott, aber du kriegst nur Schläge. Warum? Weil du ausgestiegen bist aus dieser Welt. Du bist nicht mehr Teil dieser Welt. Und deshalb kennt diese Welt dich nicht. Deshalb anerkennt diese Welt deine Dienste nicht. Deshalb denkt die Dienste, das ist doch Unsinn, Zeitverschwendung, was du jetzt hier machst. Ist auch so. Stell mal vor, ich weiß nicht, wie viele von euch ungläubige Partner haben, aber wenn du einen ungläubigen Partner hast, jetzt musst du jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag und was weiß ich sonst noch was, immer in die Bibelstunde, in der Andacht gehen. Sei doch wahnsinnig. Ihr werdet ja bald begottisch und löst euch in Luft auf. Ich habe eine Schwester in Heilbronn gehabt in der Gemeinde, die hat sich bekehrt, hat 5 Kinder gehabt. Und die Frau kam, sie kam vielleicht nur einmal oder zweimal in der Woche im Gottesdienst und kommt nach Hause, steht der Mann mit der Axt an der Tür, sagst, du kommst nicht mehr rein, gehst zu deinem Pfarrer. Verstehst? Da habe ich für dich nichts mehr übrig. Das ist Gott dienen. Und die Schwester hat sich, eigentlich sollte man froh sein, jetzt hat sich die Frau bekehrt, jetzt ist Depression zu Ende, ist geheilt und so weiter. Jetzt sollte man dankbar sein für die Heilung und so weiter. Nein, von wegen steht der Mann mit der Axt vor der Tür und sagt, ich will dich nicht mehr haben. Man musste sogar, die Frau musste nachher noch den Mann anzeigen, dass ich noch einen Revolver gekauft, ich erschieße euch alle. Hat er noch mit Mord gedroht. Das ist, wenn du Gott dienst. Du willst nur das Beste. Du willst nur das Beste. Du willst Menschen helfen. Wenn du Gott dienst, bist du immer außerhalb von deinem Plan. Du kommen auch deine ganzen Termine durcheinander. Ich sag euch die Wahrheit. Wenn du Gott dienst, es begab sich. Das ist alles unberechenbar. Gar nichts mehr geregelt. Es läuft nichts mehr so, wie es früher alles gelaufen ist. Wenn du Gott richtig dienst, lebst nach einer anderen Ordnung. Nach einer anderen Disziplin. Und du glaubst, wenn du das alles so siehst, also alles, ich möchte Menschen ermutigen, und deshalb will ich diesen Mittwoch heute nehmen, um einfach Menschen ermutigen. Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Wenn wir Gott dienen, sieht zuerst mal äußerlich aus, als wenn wir versagt hätten, als wenn wir was überhört hätten, als wenn wir etwas übersehen hätten, oder dass wir ungehorsam gewesen wären und daneben liegen, weil wir jetzt so Probleme haben. Aber Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wir leben nach einem ganz anderen Plan. Da wird durch all dieses Chaos wird zuerst mal aufgeräumt. Da wird alles aufgeräumt zuerst einmal. Zuerst einmal nimmt Gott alles in Kontrolle. Bekommt Gott alles in den Griff. Zuerst einmal, da wird alles durcheinander gewirbelt, Staub aufgewirbelt. Und erst nachdem dieser Staub aufgewirbelt wurde und die Ruinen beiseite geschafft wurden, dann beginnt eine neue Ordnung. Das ist aber diese Trübsalzeit. Diese Trübsalzeit ist eine der schwierigsten Zeiten. Da wird alles erschüttert. Die Bibel sagt, da ist nichts, das nicht erschüttert werden würde. Wird alles erschüttert. Ehen werden erschüttert, Gemeinden werden erschüttert, Psychen werden erschüttert, Firmen werden erschüttert, Gesellschaften werden erschüttert, Gewerkschaften werden erschüttert. Und du siehst auch heute, die Gewerkschaften, was sind das? Nur noch Waschlappenvereine. Die haben nichts mehr zu sagen. Da werden Leute entlassen, mit oder ohne Gewerkschaft. So Großbetriebe, alles wird erschüttert, was nur erschüttert werden kann. Warum? Weil Gott eine neue Ordnung bringen kann, geben möchte. Und jetzt erwartet Gott aus uns oder von uns, dass wir uns an ihn festhalten. Je mehr wir erschüttert werden, desto mehr klammern wir uns an Gott. Gott, nur noch du bleibst mir übrig. Nur noch beten bleibt mir übrig. Nur noch dein Wort bleibt mir übrig. Dann pfeifst du auf alle Predigten, pfeifst auf alle Gemeinden, pfeifst auf alle Offenbarungen. Du nimmst nur noch deine Bibel und sagst, oh Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mehr habe ich nicht, nur noch meine Bibel. Und dann gehst du wie Robinson Crusoe auf eine einsame Insel und sagst, Gott, ich will dir begegnen. Ich suche dich. Und das ist, wozu Erschütterungen einen hinbringen. Ist so wichtig, dass wir merken, dass Gott etwas vorhat mit uns, geistliche Reife, uns formt, uns prägt. Gott ist der Töpfer, haben wir letzte Woche gehört. Und der Töpfer, der Ton kann nicht zum Töpfer sagen, mach das aus mir, mach das aus mir. Du bist, weißt du, der Patient kann nicht zum Arzt sagen, mach das, mach das, mach das, behandle mich so und so. Der Arzt weiß, wie er dich behandeln muss. Und so weiter, ein guter Arzt, der wirklich versteht von seinem Handwerk, der sagt so und so, oder ein Fachmann, der ein Gerät bedient, oder der Erbauer des Geräts, der die Betriebsanleitung auch geschrieben hat, der weiß ganz genau, wie man ein Gerät bedient, das kannst du nicht sagen so und so, du kannst vielleicht noch ein bisschen verbessern an der Sache, aber nachher. Also ist so wichtig, dass wir den Schlüssel finden, und der Schlüssel ist, wir haben ja den Schlüssel zu den ganzen Geschehnissen und Ereignissen verloren. Der Herr ist der Töpfer und wir sind der Ton, und er will uns einfach lehren, ihn zu verstehen, mit ihm zu gehen. Und ich auch mit dem Vater. Das Kind weiß noch nicht, warum tust du das? Warum machst du das? So, das Kind muss mit dem Vater gehen, und es leuchtet ihm jetzt im Augenblick nicht ein. Mark Twain hat einmal gesagt, weißt du, als ich 20 war, habe ich gedacht, was will der Alte, der hat keine Ahnung vom Leben. Und dann ist er losgezogen. Dann, als er 40 war, dann hat er gesagt, du, mein Vater hat vielleicht doch ein bisschen Recht gehabt in dieser und jener Sache. Und als er 60-jährig war, dann schrieb er, mein Vater hat in fast allen Dingen Recht gehabt. Das ist Jungsein. Also da denkt man so, und hier im Alter, je mehr du selber reif wirst, je mehr Selbsterfahrung gemacht hast. Und Gott erlaubt uns, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen. Gott will uns nicht enttäuschen, sondern Gott erlaubt es. Und ich werde nie vergessen, ich habe mal einen Bock geschossen, einen ganz raffinierten Bock. Dann hat mein Vater sich hingesetzt bei mir und gesagt, Johannes, ich muss erklären, mir ging es genauso wie dir. Das war so hilfreich. Mir war so hilfreich. Ich dachte, das ist, und ich traute mir gar nicht, dem Vater zu erklären, aber der sagt, mir ging es genauso wie dir, und weißt du, ich bin da rausgekommen, und das ist normal, vergiss das. Verstehst du, das hat mich ermutigt. Mir ging es genauso wie dir. Und da habe ich gedacht, Mensch, vor 30, 40 Jahren und so weiter, das hat er vor 40 Jahren erlebt, was ich jetzt erlebe. Verstehst du, und hat durchgemacht und sagt, mir ging es genauso wie mir. Und eigentlich, weil Gott kennt uns. Er hat durch seinen Sohn Jesus Christus genug Erfahrung gemacht, genug Experimente gemacht und genug gesehen, wie es in der Welt zugeht, oder weiß, wie es in der Welt aussieht. In der Familie, da lernt einer vom anderen. In der Familie ist auch ganz wichtig, dass man gehorsam ist. Disziplin. Ich werde nie vergessen, ich habe mal gegen meinen Vater rebelliert. Man soll ja gegen den Vater nicht rebellieren. Aber alle Gebote kannst alle auf den Mond schießen. Die 10 Gebote, kannst du alle vergessen, die haben keine Verheißung. Ob du sie tust oder nicht tust, ist genauso gut. Aber ein Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Auf, dass dir wohlgehe und auf, dass du lange lebst. Und die Menschen, die Vater und Mutter geehrt haben, die haben langes Leben, und denen geht's eigentlich recht gut. Aber ich habe mit meinem Vater mal so Knatsch gehabt. Es gibt ja öfters, dass der denkt, der Alte weiß es nicht besser. Und dann sagte zu mir, Johannes, solange du deine Füße unter meinem Tisch setzt, solange tust du das, was ich sage. Wow. Ich musste schlucken. In der Familie Gottes muss man manches schlucken. In der Familie Gottes musst du manches schlucken, ob es dir passt oder nicht. Aber das, weißt du, die das nicht gelernt haben, die haben da große Probleme, werden schnell enttäuscht. Also mich versteht niemand, mich nimmt keiner an, niemand kümmert sich um mich, die ignorieren mich alle. Solange du die Füße unter meinem Tisch setzt. Und das war hart für mich. Ich sag, gut, naja, woanders kann ich nicht hingehen, ich habe noch kein Geld, kein Einkommen. Und ich wäre abgehauen von zu Hause. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Mir ging es nicht wie der verlorene Sohn da, dass der Vater sagt, nimm dein Erbe und hau ab. Nein, er sagte, so, du kannst gehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin in den Wald gegangen. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ich halte zu Hause nicht mehr aus. Und ich war im Wald, aber es war zu nass und zu kalt draußen. Es war im Bayerischen Wald. Bin wieder nach Hause, habe ich gesagt, Vater, ich komme doch zu dir, aber ich überlege mir das noch alles. Denk drüber nach. Weißt du, wir sind demokratisch erzogen worden. Oder so, also nicht so eng. Denk drüber nach. Und ich ging dann in mein Zimmer, zugemacht, wollte allein mit mir selber sein. Und es braucht auch manchmal Zeit. Und das gehört auch dazu, dass wir manche Sachen verarbeiten. In der Familie Gottes. Dieses Unterordnung. Die Unterordnung ist das schwierigste Problem im Leben eines Christen. Wir sind wilde, streunende Hunde, die zum Volk Gottes gesammelt sind. Jetzt kommen wir in die Quarantäne zuerst einmal. Und dann werden wir zuerst einmal erzogen. Weißt du, wir können nicht einmal mit anderen zusammengelassen werden. Was ich hier in der Stadt Berlin erlebe und woanders auch, das ist also nicht nur ein Berliner Problem, weißt du, jeder ist so ein bissiger Hund, jeder von uns. Der hat mehr, sein Knochen ist größer oder sein Stück ist größer und so weiter. Und wir knurren auf den anderen und sind böse auf den anderen und so weiter. Deshalb hat Gott für alle so einen Käfig. Gottes Kinder sind in Käfige eingelagert. Bis sie einander geschmeckt haben, sich einander angenommen haben und sich einander tolerieren können. Toleranz in der Familie Gottes, Geschwister, Toleranz ist ein ganz wichtiger Faktor. Kannst du den anderen tolerieren, auch wenn er jetzt gerade Blödsinn erzählt oder jetzt dumme Sachen macht oder nicht sich so verhält? Wir müssen lernen, einander zu tolerieren. Das gehört auch. Und weil wir das nicht gelernt haben, wir erwarten, dass andere uns tolerieren. Aber weißt du, was in der Bibel steht? Eine goldene Regel. Was du willst, dass die anderen tun, tue es ihnen also. Wenn du freundlich aufgenommen werden möchtest, nimm die anderen freundlich auf. Wenn du Dienst empfangen möchtest, diene zuerst mal anderen. Wir müssen zuerst geben, bevor wir empfangen. Und deshalb, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut's ihnen also. Aber die meisten möchten nur ihren Knochen und knurren, wenn sie nicht so großen Happen da bekommen. Und streiten sich da wegen dem Knochen oder wie auch immer. Für die anderen ist eine Fütterungszeit und für die anderen ist noch keine Fütterungszeit. Und da knurren sie schon, du musst nur in den Zoo gehen und da siehst du, wie die dann toben und sagen, Wärter, komm auch zu mir. Pastor, zu mir. Mir die Hände auflegen, ich muss gesegnet werden. Und wenn du mich nicht segnest, dann stimmt was nicht. In der Familie Gottes kämpft nicht einer gegen den anderen, sondern einer für den anderen. Geschwister, und das ist wichtig in der Gemeinde, dass ich rede jetzt zu der Gemeinde. Da verteidigt einer den anderen. Da stellt sich einer hinter dem anderen. Da steht man zusammen. Und ich möchte so eine Familie haben. Und nicht irgendwie so eine Wohngemeinschaft. Oder wer wäscht Geschirr ab, oder ich weiß nicht, ob du in einer WG schon mal gewohnt hast, das ist eine Katastrophe manchmal. Manche WGs sind nett und angenehm und schön. Aber manche WGs, da kümmert sich niemand für die Abwasche. Oder wer trägt den Müll runter? Oder so, und solange was im Kühlschrank ist, bedient man sich. Und wenn nichts mehr da ist, wird es aufgegessen. In der Familie Gottes ehrt einer den anderen. In der Familie Gottes fördert einer den anderen. In der Familie Gottes borgt sogar einer dem anderen. In der Familie Gottes ist jeder wichtig, wird jeder wichtig genommen, auch der Kleinste, auch der Jüngste. Das Nesthäkchen wird besonders geliebt und besonders gestreichelt und so weiter. Je kleiner einer ist, je schwächer einer ist und so weiter, oder so ein Kranker. Und ich denke, dieses Großbild von der Großfamilie, die Oma, die wird besonders umhegt und umpflegt. Man nimmt jeden ernst in der Familie. Man versteht auch Spaß in der Familie. Und wir sind enttäuscht. Wir sind von Gott enttäuscht, weil wir falsche Vorstellungen vom geistlichen Leben haben. Und das geistliche Leben spielt sich hier auf Erden ab, nicht im Himmel. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Im Himmel ist die Musterfamilie. In der Bibel ist die Musterfamilie. Aber hier unten muss das jetzt übersetzt werden durch den Heiligen Geist, die Musterfamilie. Und Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Gott will Täter des Wortes haben und nicht nur Zuhörer oder nicht nur Unterhaltung. Gott will wirklich Taten sehen, unsere Taten. Und deshalb, wenn wir versagen, versagt Gott. Deshalb, wenn du sagst, Gott hat mir nicht geholfen, ich komme auf einen Punkt, dann hat dir ein Bruder, eine Schwester nicht geholfen, die dir hätte helfen sollen. Dann ist dir ein Bruder, eine Schwester nicht beigestanden, die beistehen sollte. Ein bekannter Prediger, ich nenne jetzt keinen Namen, ein bekannter Prediger hat seinen Dienst quittiert. Er hat gesagt, ich mag Gott nicht mehr dienen. Und hat von Gott gebetet, hat von Gott sogar die Zusage gesagt gehabt, du wirst das kriegen, es wird klappen, es wird funktionieren und es wird alles wunderbar werden. Er hat hundertprozentige Gewissheit von Gott gehabt, dass es so kommt, wie er gebetet und geglaubt hat und es vom Herrn empfangen. Und zwar, er war so überzeugt von der Sache, dass es von Gott war und hat Gott doch Zeit gegeben, gewartet, nichts gekommen. Hat seinen Dienst quittiert, ist in die Rente gegangen, aufgehört zu predigen, hat gesagt, komm, ich liebe meinen Herrn, ich komme in den Himmel, ich muss nicht dafür andere sorgen, Hauptsache ich werde gerettet und so weiter und so diene dem Herrn. Und plötzlich ist er in einer Versammlung irgendwo, dann hörte, wie ein Bruder Zeugnis gibt. Gott hat zu ihm gesagt, oder das und das zu tun und war ein reicher Geschäftsmann. Gott hat ihm aufs Herz gelegt, das und das zu tun und er war nicht gehorsam. War nicht gehorsam, das zu tun und hat so viele Jahre geschleppt und ist zusammengebrochen. Und sagt, Geschwister, betet für mich. Es war in einer öffentlichen Versammlung, der bekennt seine Sünde und sagt, Gott, ich spürte, ich habe die Sünde wie den Heiligen Geist, fast glaube ich, hat er gesagt, so begangen und ich konnte nicht. Und der Bruder sitzt hinten und hört es über Lautsprecher, hört es und hört die ganze Geschichte, dass der Bruder Buße tut. Dann geht er nachher mal auf den Bruder zu und sagt, wo war das und wann war das? Und es war genau die Zeit, wo und so weiter und sagt, ich bin Bruder sowieso. Was? Gott hat mir gezeigt, ich sollte dir helfen. Und ich habe dann deine Spur verloren und so weiter. Was? Und du siehst also, zwei Leute versagen, weil sie nicht das tun, was Gott wollte, das getan wird. Zwei Leute, der Prediger dankt Gott ab, sagt, mach deinen Saftladen selber. Und der eine bricht zusammen, psychisch bricht zusammen, weil er nicht gehorcht hat, Gott zu tun, obwohl er es tun konnte. Weißt du, Gott erwartet nichts von uns, was wir nicht tun könnten. Aber wenn er uns etwas zeigt, sollten wir ihm gehorchen. Vielleicht ist irgendwo jemand, der Gott um Hilfe gebeten hat. Wir singen dein Lied. Weißt du, wie viel Heil verloren geht, wenn wir uns nicht wenden im Gebet und Gott suchen und etc. Es geht so viel Heil verloren. Gott redet und Gott redet immer durch zwei Seiten, nicht nur durch eine. Gott sagt dem einen, mach das und das und das. Und der andere kriegt auch einen Auftrag, hilft ihm, unterstützt ihn, steht hinter ihm. Oder was es auch immer ist. Greif unter dem Arm, mach mit oder setz dich ein. Und wer hat jetzt versagt? Gott? Nein, die zwei haben versagt, weil sie nicht getan haben, weil einer nicht getan hat, weil der vielleicht, könnte jetzt das Bild von dieser Geschichte machen, vielleicht hat sich der eine nicht getraut zu sagen, Bruder, könntest du mir nicht helfen? Ich habe deine Not. Vielleicht sind sie nicht aufeinander zugegangen, aber vielleicht hat er gefragt, und vielleicht hat er schon Erfahrungen gemacht und der Teufel sorgt manchmal vor, dass du irgendwo mal gekränkt, beleidigt bist oder eingeschnappt bist oder irgendwie so ein Keil eingetrieben hat, dass du sagst, nee, von dem möchte ich mir nicht helfen lassen oder so von ihr und so weiter. Und dann ist schon da und der Teufel versteht Geschwister, die Gott befähigt hat, auseinander zu dividieren, die aber zusammengehören. Gott hat immer zwei und zwei zusammengebunden, Petrus und Johannes. Und immer ganz komische Menschen. Wenn ich die Apostel anschaue, also komischer geht nicht mehr. Aber Gott bindet so zusammen. Und erst in der Gemeinschaft miteinander sind sie effektiv und unschlagbar. Sowohl als auch. Und deshalb, wir sollten also auch da bereit sein, wenn Gott uns etwas sagt, tu es. Also wir haben oft ein falsches Bild von Gott und vom Werk Gottes und von wie Wirken Gottes, wie Gott arbeitet. Wir denken immer, ja, wenn die Gemeinde riesig ist, wenn Luxus da ist, wenn Technik da ist, wenn Musik da ist, wenn exzellente Gottesdienste da sind und so, dann ist der Segen Gottes. Nein, der Segen Gottes ist da, wo Gott sich in den Einzelnen sich verherrlichen kann. Das ist der Segen Gottes. Und ich muss euch sagen, die großen Sachen, die enttäuschen einen mehr oder weniger. Wir rennen ins Leere. Darum sind viele Menschen enttäuscht, weil sie ganz falsche Vorstellungen von Gott haben. Ich war in einer großen Gemeinde Mitglied, jahrelang, 900 Mitglieder waren wir, es war eine große Gemeinde, zusätzlich noch Mitglieder, also Freunde und Gottesdienstbesucher, also wir waren eine große Gemeinde, wo ich Mitglied war. Aber ich sage euch, ich war nirgendwo so einsam wie in dieser großen Gemeinde. Niemand kannte mich, ich ging und ich kam und so weiter und es war furchtbar. Du hast die Predigt gehört, du hast den Gottesdienst gehört, du bist gesegnet worden, Gott hat zu dir gesprochen, aber du hast niemand gekannt. Und deshalb eigentlich der Durchschnitt der weltweit, man hat eine Studie gemacht, weltweit, wie groß sind in der Welt die Gemeinden? Und die Studien besagen, dass weltweit die Gemeinde Jesu, ob jetzt Baptisten sind oder Pfingstler sind und so weiter, nicht größer wie 28 Leute sind. Überschaubar. So sind die weltweiten Gemeinden. Da eine Gemeinde, da eine Gruppe. Nicht, dass wir 28 Leute sein wollen. Das wollen wir nicht. Aber ich denke, die kleinen Zellen, die kleinen Gruppen, in der Kleinheit ist die Größe drin. Wo einer den anderen kennt. Wo einer weiß, also hier, wisst ihr, ich finde es ganz toll, eine Gemeinde zu sein, wenn jemand einen Autounfall hat und sagt, Bruder, jetzt mach dir keine Sorgen, ich schieß dir vor, bis die Versicherung gezahlt hat. Das wäre eine Gemeinde. Oder jemand abgebrannt, aber wir haben das ja hier schon gehabt, wo jemand abgebrannt ist, dass man gesagt hat, wir sammeln alle, bringt alle morgen mit, die Schwester ist abgebrannt, weil sie Kerze nicht ausgemacht hat und so weiter. Und dann, es war toll, alle zusammen geholfen, der eine Vorhänge gebracht, der andere das gebracht, der andere und Umzug sogar, glaube ich, auch noch gemacht. So, einer hilft dem anderen. Und das ist Gemeinde, wie ich mir Gemeinde vorstelle, wenn einer im Not ist oder einer krank ist oder einer nicht weiterkommt, wir helfen dir. Du kannst die ganze Gesundheitsreform auf den Mond schießen. Wir werden eines Tages, wenn wir wirklich Gemeinde Jesu sind, weil wir unsere alten Geschwister pflegen müssen. Und zwar nicht mit Geld, sondern ohne Geld. Wo wir einander tragen müssen. Weißt du, das kann Sozialamt auch machen. Aber weißt du, wo einer für den anderen trägt, wo Senioren zusammenleben in einer Wohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft, weil die gelernt haben, aufeinander zuzugehen und nicht mehr ich. Ich wollte hier mal so eine Seniorenwohngemeinschaft WG gründen und so weiter. Und ich habe gemerkt, da in Hermsdorf haben wir was angefangen. Und ich habe gemerkt, das geht nicht. Die Leute sind alles Egoisten. Mit Weltmenschen kannst das nicht machen. Wir haben da so 4, 5 Leute gehabt, wo wir angefangen. Das ging ein paar Tage wohl, aber die sind wieder alle auseinander nach kurzer Zeit. Das funktioniert nicht. Weißt du, du musst gestorben sein. Wenn du zur Gemeinde Jesu gehören willst, musst du gestorben sein. Mit Lebendigen kann man Gemeinde Jesu nicht bauen. Und zwar geistlich gestorben. Weißt du, wo du dich selbst nicht mehr wichtig nimmst? Ja, der hat von meiner Milch getrunken. Sie sehen heute noch die Frau. Meine Milch hat... Weißt du, alte Leute, die bringen alles durcheinander. Das war, also wir haben wirklich eine Katastrophe erlebt hier. Und es war so, dann hat nachher ein Verein das Ding übernommen, das ganze Haus. Wir haben schon EV gehabt, wir haben alles schon gehabt, wir wollten sowas, wir wollten alten Leuten helfen. Aber weißt du, die alten Leute müssen jung im Glauben werden. Fit im Glauben werden. Gestorben für Christus. Da in Golm, das wäre doch fantastisch. Du hast so ein riesiges Haus. Mann, das Ding, das wäre doch sowas mal irgendwann mal in der nächsten Zukunft, wenn Gott Gnade schenkt. Weißt du, es gibt Häuser, es gibt Möglichkeiten, wo Familie Gottes zusammenkommt, aber die müssen alle geschliffen werden vorher. Die müssen alle schon vorher poliert werden. Weißt du, und wenn das nicht klappt, dann haben wir eine Enttäuschung nach der anderen. Als ich junger Pastor war, ich habe in Stuttgart eine Wohngemeinschaft gehabt von ehemaligen Süchtigen. Die haben Jesus erlebt. Die haben alles wunderbar. Und dann wollten sie noch besser werden wie Jesus Christus selber. Nein, tatsächlich. Die wollen alles gemeinsam haben. Gemeinsam. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn ihr das wollt, so die ersten Christen hatten alles gemeinsam. Es waren etwa 30 Leute, die zusammen wohnten. Eine WG. Die haben eine eigene Firma gehabt noch und gearbeitet und wir haben und so weiter. Und das ging vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gut. Und dann hat einer, dann haben sie einen zum Ältesten gewählt, der schon am längsten gläubig war. Was hat er gemacht? Mit seiner Freundin Geld unterschlagen, nach Indien abgefahren. Und wir mussten dann für 30 Leute für ganzen Monate nachher sorgen, wo man die unterbringt, wie man es weitermacht. Weißt du, da musst du wirklich geistliche Reife haben. Und nicht nur aus Idealismus. Und wir machen manchmal so vieles aus Idealismus. Ich habe selber schon genug Lehrgeld in meinem Leben bezahlt mit Idealismus. Es muss von Gott gefügt werden. Und es braucht Menschen, die gereift, gewachsen, gestanden sind, sich in der Familie, sich entwickelt haben, in der Familie groß geworden sind. Und dann hält die Familie durch und auch kann auch durchziehen. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht falschen Idealen folgen. Herr, dein Bild. Okay. Was sagt Gott da? Kann ich Gott die Schuld in die Schuhe schieben, meine Wohngemeinschaft hat versagt? Nein. Da war das Ego der Menschen. Da war eine ungeistliche Sache, was passierte. Da waren die Leute nicht im Geist. Wenn wir im Geist wandeln, wir werden solche Sachen nicht machen. Aber da ist irgendeiner nur nicht im Geist. Und wir sehen sogar beim Heiland. Und das hat mich so getröstet. Ich bin fast zusammengebrochen. Die ersten war ich vielleicht 22 Jahre alt, die ersten grauen Haare bekommen. Nur wegen diesem Gesindel da. Mich so reingelegt haben. Und ich musste dann den Laden auflösen und was Neues anfangen. Aber dann habe ich gesagt, lieber Heiland, ich weiß, dir ging's auch nicht besser. Du hast auch den Judas dabei gehabt, der die Kasse unterschlagen hat und so weiter. Du hast auch den Judas dabei gehabt. Und das hat mich so getröstet. Dem Heiland ging's auch nicht besser. Wir wollen. Und dann hat Gott mir etwas gezeigt. Zu mir was gesprochen. Da hat gesagt, du hast mir wenigstens den guten Willen gezeigt. Und manchmal ist es nicht mehr. Also nicht mehr, Gott will nur unseren guten Willen sehen. Bist du bereit? Bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit? Er will nur unseren guten Willen sehen. Und wir müssen nicht vollenden. Er vollendet nachher die ganze Geschichte. Er bringt diese Dinge in Ordnung. Und weißt du, und ich bin eigentlich froh, dass es so gekommen ist. Was habe ich dann nachher gemacht? Ich konnte nichts mehr anders machen. Wir haben noch eine Mädchenwohngemeinschaft gehabt und die Brüder zusammen. Und dann haben wir gesagt, Leute, ihr kennt euch in der Gemeinde, heiratet. Wir haben also dann das nächste Vierteljahr nur eine Hochzeit nach der anderen gehabt, die Leute verheiratet. Heiratet. Und dann zieht jeder in seine Wohnung. Und das war gar nicht einmal so schlecht. Das war nicht die schlechteste Lösung, zu heiraten und jeder zieht in seine Wohnung. Und von daher, und die blieben in der Gemeinde zum großen Teil, die haben in der Gemeinde mitgearbeitet oder auch in andere Gemeinden, sind auch weiter weggezogen zu ihren Dings. Die Familien, Gott will Familie haben. Gott baut die Familie. Weißt du, das ist Sozialistische da, Wohngemeinschaft oder alles zusammen. Alle hatten was Gemeinsames, was Wunderbares, aber das Ideal ist die Familie. Die Familie, die zusammenhält. Die Familie zusammen betet, zusammen glaubt, zusammen mit Gott geht. Und auch die Gemeinde so. Gott fängt mit der Gemeinde ganz klein an. Und ich bin so dankbar. Da sind Missionare aus dieser Wohngemeinschaft rausgekommen. Leute, die dann sogar aufs Missionsfeld gegangen sind. Mit ihren Familien. Also, unsere Verlegenheiten sind manchmal Gottes Gelegenheiten. Wir denken, das ist jetzt pleite, jetzt sind wir bankrott. Also jetzt muss man einpacken und sich schämen. Und jetzt muss man aufhören. Und man macht jetzt nichts mehr dergleichen. Im Gegenteil, wenn ich heute noch zu leben hätte, würde ich nochmals genau das Gleiche, exakt das Gleiche tun, wie ich das getan habe. Warum? Weil es mich klug gemacht hat, hat mich reif gemacht, hat mich Stehvermögen gegeben. Ich bin nicht von denen, die da weichen. Ich habe von Nike gelernt, weißt du, die Sportmarke Nike. Tu es. Ich tue es trotzdem. Auch wenn es daneben geht, auch wenn es nicht so aussieht, als was Erfolg bringen würde, tu es. Einfach tu es. Gib's nicht auf. So, sei Täter des Wortes. Du gibst Gott den Startschuss zum Handeln. Das ist das Wichtigste. Und jedes Mal, da sagst du, Herr, ich fange jetzt was von vorne an. Und was haben wir gemacht? Heiratet jetzt. Tut es. Also mit diesen Hippies damals, die ganze Hippie-Bewegung. Das war schön. Oh. Blumenkinder. Barfuß haben manche geheiratet. Also es war schön. Ich muss mir vorstellen, ein Brautkleid und barfuß zum Traualtar. Ist das nicht herrlich? Und das in Stuttgart, im Schwabenland. Und dann Gott loben und preisen. Und dann normale Arbeit nachzugehen. Denk nur an Horst. So hieß ein Junge. Der war in Afghanistan drogensüchtig und kam über Kabul dann zu uns. Und dann sagte er, weißt du, ich möchte in Gottes freier Natur. Er ist Postbote, ist heute noch Postbote, er wohnt bei Leonberg. Uns Familie, zwei Kinder. Gott dienen. Und darauf kommt es an, Gott zu dienen. Und ich habe vorhin gesagt, wenn du Gott dienst, passieren Pannen und Pleiten, gehören dazu. Denn du sollst ja erzogen werden und Erbe Gottes werden, Segensträger Gottes werden, mündig werden und dergleichen für den Herrn. Du musst als Sohn, als Kind, als Erbe nur eines treu sein, deinem Vater im Himmel treu sein, deinem himmlischen Vater treu sein und den Vater verstehen und eines wissen, mein Vater meint's nie schlecht mit mir. Der will, dass ich eines Tages in seine Spuren gehe, dass ich seinen Willen tue. Ein Stückchen wechseln wir das Thema. Jesaja 49, Vers 14. Gott lässt uns nicht in Stich, Geschwister. Und das ist, was ich rüberbringen möchte. Da heißt es, Jesaja 49, Vers 14, kann denn eine Mutter ihr kleines Kind vergessen? Hat man vom Vater die ganze Zeit gesprochen. Weißt du, wir reden immer von den Vätern. Aber was hat die Mutter gemacht? Was hat die Mutter vom verlorenen Sohn gemacht? Ich glaube, der hat mehr geheult als der Vater. Was hat die Sarah gemacht, als sie erfuhr, mein Abraham bringt den Isaak um auf dem Berg Moria, will er Gott opfern? Ich kann mir vorstellen, die Sarah hat mehr Herzweh gehabt, mehr Herzeleid gehabt als der Abraham. Die Mutter hängt am Kind mehr und die Mütter hängen an Söhne mehr wie an die Töchter. Kann denn eine Mutter ihr kleines Kind vergessen? Muss sie sich nicht einfach um das Kind kümmern, das sie geboren hat? Und selbst wenn es vorkommen sollte, das ist meine Übersetzung, diese neue gute Hoffnung, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, ich, euer Gott, werde euch nicht vergessen. Ich, der Herr, euer Gott, werde euch nicht vergessen. So wie Gott für uns sorgt, auf natürliche Sache, Weise, in der Natur draußen, Schöpfung und so weiter, so sorgt er auch geistlich. Und er sagt, wie viel mehr, die ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. So manches Kind Gottes kommt und sagt, weißt du, ich habe um den Heiligen Geist gebetet und ich habe nur Zungensprache bekommen. Bete nicht um Zungensprache, bete um den Heiligen Geist. So viele Leute warten nur auf Zungensprache. So viele Leute warten auf die Gabe der Krankenheilung. So viele Leute warten auf irgendwelche Attribute, Auswirkungen des Geistes und so weiter. Auch da wieder, ganz falsches Bild. Ganz falsches Bild. Und du kriegst Falsches, wenn du was Falsches bittest. Du sollst nicht um Zungenreden beten, sondern du sollst, erfüll mich mit dem Heiligen Geist, mit Zungenrede oder ohne Zungenrede. Mit Schuh oder ohne Schuh. Einfach. Und dann, weißt du, und der Herr wird dir geben, weißt du, Zungenrede, nur allein so Gott anzubeten in Sprachen ist nicht alles. Das ist das kleinste aller Gaben. Das ist nur der Pfropfen. Es gibt noch viel mehr. Lasst uns um alles beten, was der Heilige Geist hat. Wie viel mehr wird er den Heiligen Geist, nicht Zungensprache und nicht die Kraft des Glaubens und nicht die Gabe der Wunderwirkung und nicht die Gabe der Erkenntnis, wie viel mehr wird er den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Wir sind enttäuscht. Und du bist auch hast richtig recht, wenn du enttäuscht bist und sagst, ich kann nur in Zungen beten, spüre nichts, passiert nichts, geschieht nichts. Du sollst um viel mehr beten, um den Heiligen Geist. Prinz, ich will dich haben. König, ich will dich haben. Und wenn ich den Prinz, den König habe, habe ich alles, was der Prinz und der König hat. Aber du betest nur Zungensprache oder Erkenntnis. Du bist enttäuscht, dass nicht mehr dabei rauskommt. Alles, was mein ist, ist auch dein. Also um die Fülle. Wie viel mehr? Des Menschensohn ist nicht gekommen zu dienen und nicht, sondern dass er diene. Vergiss einfach, dass du dir jetzt gedient wird, dass du jetzt gelobt wirst, dass du jetzt geehrt wirst. Wenn du jetzt von Gott berührt wirst, dann nur, damit du ihm besser dienen kannst. Das einzige Versagen, das dir und mir und uns jetzt passieren kann, ist, dass wir ihm nicht dienen. Dass ich seinen Willen nicht erfülle. Dass ich ihm nicht gehorche, nicht ihm treu bin. Also, Heiligen Geist empfangen und ihm dienen. Mit dem Bisschen, was ich habe. Mit der Enge, mit der Kleinigkeit, mit der Geringfügigkeit. Viele haben einfach keine Ahnung, was Gott alles für sie vorbereitet hat. Wenn sie nur anfangen würden. Der erste Schritt ist in deinem Leben der wichtigste Schritt. Ich erzähle euch eine Geschichte. Als wir zur Gemeinde kamen, wir kamen dann von der großen Gemeinde in eine kleinere Gemeinde, wir wohnten dort und wir sind immer zu der großen Gemeinde gefahren. Dann sind wir überschrieben worden zu der kleineren Gemeinde auf dem Land, wo wir in der wohnten. Und dann kamen wir dorthin. Da waren vielleicht so 20 Leute. Und wir kommen hin, wir haben Gebetsversammlung, wir haben uns schon gefreut auf die Gebetsversammlung. Und dann beten sie, Herr, schicke uns eine Evangelisation. Haben wir gebetet einmal, Eine Woche, zwei Wochen. Dann haben sie eine ganze Gebetswoche angesetzt. Herr, wir wollen um eine Evangelisation beten. Und mein Vater war ein, ja, logisch denkender Mensch. Und dann sagt der Geschwister, wir beten um eine Evangelisation. Lasst uns einfach eine Evangelisation machen. Terminkalender genommen. Und dann haben sie gesagt, ich bete jetzt nicht mehr, also mir reicht's. Also wir beten, Herr, gib uns eine Evangelisation. Wir müssen Evangelisation machen. Dann Terminkalender genommen und dann, ja, wann könnten wir eine Evangelisation machen? Wann wäre es günstig? Und dann haben wir uns geeinigt nach den Schulferien und dann wurde eine Evangelisation angesetzt und dann, wen könnten wir einladen, fragt mein Vater, wer könnte dort predigen? Ein Gastprediger, ich glaube, da waren Jans Brüder oder irgendwie so Geschwister, die man kannte so als typische kräftige Evangelisten, wurden eingeladen und es war eine ganz tolle, gewaltige Evangelisation. Wir beten und wir machen es nicht. Wir sorgen vieles ist, was wir machen. Was du tun kannst, tu's. Der Herr kann Menschen bekehren, das können wir nicht. Der Herr kann Menschen herziehen, einladen musst du. Also wir müssen unser Teil beitragen und ich habe hier eines gelernt, wir müssen den ersten Schritt tun. Und dann sehe ich heute noch einen Bruder, der steht auf in der Geschäftsversammlung. Also so einfach, Bruder, man tut das, kann man das gar nicht machen. Wir müssen es erstmal richtig vom Herrn gezeigt bekommen, wie, wann, wo, was. Nein, Gott hat uns Kopf gegeben. Wozu hat er dir dann Kopf gegeben? Könntet ihr abschneiden oder könntet es abgeben bei der Taufe. Gott hat uns Kopf gegeben, damit wir planen, damit wir organisieren, damit wir einsetzen, damit wir das Optimale draus machen. Und das hat mich so imponiert. Ich mache Evangelisation. Ich evangelisiere. Und ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt. Ich sehe, Wachstum und Gedeihen kommt von Gott. Wir müssen also den ersten Schritt tun und dann müssen wir Gott vertrauen. Wenn du Gott freisetzt, wenn wir ihn weggeben, wenn wir Gott weitergeben, gib doch eine Bombe deinem Nachbar, schieb ihm zu. Ich werde nie vergessen, hat von der Terrorist, das war der Klar, Christian Klar, sein Kumpel hat sich, oder also aus dieser Clique waren einmal Leute bei mir in der Teestube, die wollen ihr Leben Jesus übergeben. Also von den Terroristen, der Terrorist Klein. Und die Schwester hat mich diese Tage angerufen, der hat sich bekehrt damals, hat auch in dieser Bader-Meinhof-Gruppe dazu gehört. Und die haben Jesus Leben übergeben. Und dann sagen, wir möchten Schluss machen mit dem alten Leben. So gut. Und dann packen sie aus der Tasche oder Rucksack, holen sie da Sachen raus und sagen, das ist Schluss damit. Machen wir nicht mehr. Und dann gucke ich an, das ist Dinge, Kanonen, Granaten oder was es ist. Weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich gehe zur Polizei. Und dann lege ich die dort auf dem Tisch stehenden hin und sage, ich bin Pastor, bei mir haben sich Leute bekehrt. Damals war die Oppe-Geschichte. Leute bekehrt und die sagen, was machen wir jetzt? Ich sage, das ist jetzt euer Problem. Das ist jetzt euer Problem. In den Ofen stecken oder sonst was. Das ist jetzt euer Problem. Aber du siehst, also Leute wissen nicht mehr. Und da habe ich eines gesagt, gib doch den Leuten eine Kanone. Oder diese Granate, da waren echte Granaten, die musst du nur anziehen und zünden und wegwerfen. Mit diesen Dingen haben wir operiert. Was soll man machen? Weitergeben. Abgeben der Regierung. Die sollen das weitermachen. Hier, setze die Kraft Gottes frei. Sorg mich daran. Was passiert, wenn du dein Zeugnis gegeben hast? Dann musst du nur noch sagen, Herr, wach über dein Wort und lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Und ich sage dir eines, das Wort Gottes wird wie eine Bombe einschlagen. Die werden diskutieren, die werden es nicht mehr loskommen und die werden nicht mehr loslassen und die werden es nicht mehr vergessen. Du musst es nur freisetzen. Gott will Gutes tun und er wird dich nicht enttäuschen. Wenn du für Gott arbeitest, für Gott lebst, dich für Gott einsetzt, wirst du belohnt, wirst du gesegnet von ihm. Und in Malachia heißt es einmal, es ist niemand, der mir umsonst dient. Niemand, der mir umsonst dient. Noch ein paar Gedanken ganz schnell zum Schluss. Vertraue Gott in allen Dingen. Vertraue Gott. Du musst dem Vater vertrauen. Er macht schon alles richtig. Er macht alles wohl. Auch wenn ich nicht verstehe. Als ich dann in die Lehre gehen sollte. Weißt du, ich wollte, mein Idealismus war Gärtner und, ja, vor allem Gärtner wollte ich werden. Und noch ein paar andere Sachen. Mein Vater, dann habe ich Firma gefunden, die haben nur Blumengärtnerei gehabt, die anderen haben nur Obstgärtnerei gehabt, die anderen diese Gärtnerei. Also ich habe gesagt, nee, ich möchte, wo ich alles, so ein bisschen so allround, von allem, von Blumen was, von Pflanzen was, von Gemüse was und so weiter, habe nicht gefunden. Und irgendwo war ich fertig, habe nichts gefunden und mein Vater fragt jetzt, wenn ich nach Hause kam, hast du was gefunden? Habe ich gesagt, nein, es gibt sowas wahrscheinlich gar nicht. Dann sagt er so, dann hat er mich auch, alles klar. Ein anderer Anfang. Ja, aber, ja, und dann, Gärtner und Imker wollte ich werden. Das war noch, und so weiter, wo ich alles lerne, und das habe ich nicht gefunden. Dann sagt man, damals hat mein Vater noch kein Auto gehabt, dann auf dem Motorrad gesetzt, und gesagt, so, und jetzt fahre ich mit dir, suche eine Lehrstelle. Und was hat er gemacht? Werkzeugmacher mich zum Werkzeugmacher gebracht. Er hat gesagt, irgendwie hat jemand aus der Gemeinde gekannt, und jetzt lernst du Werkzeugmacher. Du musst was lernen, und danach kannst du immer noch was machen, was du willst. Du siehst also manchmal auch Gewalt. Also der Vater verwendet Gewalt. Du gehst jetzt, du machst jetzt, du kannst mit mir nicht die ganze Zeit auf die Pelle sitzen. Ich habe gedacht, ich werde Bauer werden. Weißt du, so ideale Vorstellung, das passt nicht. Weißt du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das gehört zum geistlichen Leben genauso. Und Gott will Gutes tun, dir Gutes tun und will das Beste machen. Und du musst nicht bis ans Ende deines Lebens dann am Schraubstock stehen. Du kannst umlernen. Und dann kommt der Augenblick, wo ich dachte, Vater, ich bin jetzt fertig, Gott sei Dank. Und dann, ich möchte mit Anzug und Krawatte, so wie die anderen auch, rumlaufen. Also, dann habe ich Buchhalter gelernt. Nochmals, weil mir diese Arbeit nicht gefallen hat. Aber ich war nur 2 oder 3 Monate als Buchhalter nachher tätig. Ich habe gesagt, nee, also nur Zahlen. Das ist nicht mein Geschäft. Und dann kam der liebe Gott und hat gesagt, Johannes, möchtest du nicht mir dienen? Da kannst du mit Anzug und Krawatte oder ohne Krawatte und ohne Anzug mir dienen. Weißt du, wir wachsen. Aber wir müssen manchmal Dinge machen, die uns nicht schmecken und nicht passen und nicht gefallen. Das gehört zu unserer Ausbildung, zu unserer Qualifikation. Und so hat mein Vater alle irgendwo getriezt. Mach das. Und ist mit denen hingegangen. Und wenn die nicht gesucht haben, hat er für sie dann gesucht. Das ist der Vater. Der sucht für dich. Und er sucht für dich. Meine Mutter, das gehört noch dazu. Weißt du, wenn dann mit unseren Freundinnen wir nach Hause kamen, 6 Jungs, und jeder bringt so seine Freundin nach Hause, die ist nichts für dich. Obwohl das was für mich war, vielleicht, nein, such dir eine andere. Und so was, weißt du, und die begutachten. Du musst, das sind Eltern. Die Eltern begutachten einen, kritisieren einen, und du musst dir auch das gefallen lassen, und, ja, das sind Eltern. Familie Gottes hat den Vater, Mutter, Heiligen Geist. Und die Familie Gottes besteht aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Dich und mich. So sieht die Familie Gottes aus. Und wir dürfen nicht enttäuscht sein. Und weißt du, wenn ich so danach denke, wenn jetzt so die Mütter jetzt beraten und sagen, das ist nichts für dich und das ist was für dich. Im Nachhinein denke ich, die haben in vielem Recht gehabt. Weißt du, die haben Lebenserfahrung gehabt. Und die haben letztendlich Mutter oder Vater sucht für ihr Kind nichts anderes als nur das Beste. Und wir sind halt enttäuscht. Also ich denke nur von meiner Seite aus. Ich weiß, bei meinen Geschwistern war es nicht besser. Und wir waren da oft, weißt du, die sind nicht auf unserer Wellenlänge, die verstehen uns nicht und so weiter. Junge Leute sind anders und dergleichen. Aber nein, die wollen das Beste, dass die Kinder glücklich sind, dass den Kindern gut geht, dass die Kinder behütet bleiben. Und meine Eltern waren in der Zeit schon gläubig und die haben auch gebetet. Und ich denke, wenn Eltern für eine Familie, für jemanden betet, dann haben sie noch geistliche Interessen dazu. Und ich weiß noch, dass manche so die Freunde und Freundinnen, wo wir nach Hause mitgebracht haben, die waren nicht gläubig. Da haben sie gesagt, weißt du, das sieht gut, das wäre äußerlich gut, mag auch finanziell gut sein, aber so geistlich, wie sieht es geistlich aus? Kinder, ihr müsst ja in der Ewigkeit, und ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt, Kinder, könnt ihr euch vorstellen, in der Ewigkeit nebeneinander zu sitzen, wirst du sie im Himmel mal wiedersehen? Also nicht nur vom Traualtar wirst du die im Himmel wiedersehen, könnt ihr das verantworten vor Gott? Und so weiter. Du wirst sogar die Familie ist nicht gläubig, die Familie geht nicht nach Jesus. Und das sind so viele offene Fragen dann gewesen. Da haben wir schon nachgedacht. Die Familie gibt guten Rat. Das gehört auch dazu, dass man wächst in dieser Familie und die Partner müssen von der Familie dann akzeptiert werden, einander annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Familie Gottes, Reich Gottes. Noch ein Psalmwort und dann beten wir. Alle, Psalm 9, Vers 10, alle diejenigen, die deinen Namen kennen, sie werden dir vertrauen. Herr, du hast die Deine noch niemals, steht in der Bibel, noch niemals, niemals. Und ich habe dieses Wort niemals, wenn du Konkordanz nimmst und das Wort niemals aufschlägst, du wirst so viele niemals finden. Niemals. Herr, du hast die Deinen noch niemals verlassen. Du hast die, die dich suchen, noch nie verlassen. Wiederholt sich das nochmals. Alle, die dich kennen, die hast du nie verlassen. Unser Leben ist in guten Händen. Niemals verlassen. Jesus fragt seine Jünger einmal am Ende so seiner Reise, habt ihr je Mangel gehabt? Es hat nicht immer Schnitzel gegeben. Es hat nicht immer Kuchen gegeben. Manchmal mussten sie die Ehren ausraufen und reiben und so essen und sogar noch stehlen, Mundraub begehen. Aber sie mussten sagen, nein, wir haben niemals Not gehabt. Manchmal mussten sie Brot sogar vermehren. Sie mussten Zeichen und Wunder in Anspruch nehmen, Übermacht Gottes oder die Allmacht Gottes, aber sie haben niemals Mangel gehabt. Sie sind in Sturm geraten, manchmal haben sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber niemals Mangel gehabt. Niemals Mangel gehabt. Das ist also, Gott enttäuscht die Seine nicht. Du gehst manchmal so durch und manchmal bis eine Minute oder eine halbe Minute vor 12. Und erst dann kommt das Wunder Gottes. Und Gott lässt dich so zappeln. Und Gott lässt dich so hängen. Und du denkst, mein Gott, wie lange noch? Und Gott ist treu. Was er zusagt, das hält er. Und wir müssen aufhören von falschen Idealen oder falschen Vorstellungen oder Gott nachhelfen wollen. Auch das ist grundverkehrt, wenn ich denke, ich muss Gott nachhelfen. Du musst Gott nicht nachhelfen. Wenn du von Gott was willst und Gott einen Altar baust und Holz und so weiter und darauf verlegst, gieß noch Wasser drauf, damit es unmöglich für Gott ist, etwas zu tun. So wie Elia. Er goss noch Wasser, damit nicht die Heiden kommen können und sagen, guck mal, das hat sich von selbst entzündet. Mach erst Gott unmöglich, damit es möglich ist. Je unmöglicher bei Gott ist oder bei uns, desto möglicher ist bei Gott. Also mach Gott noch schwierig. Weißt du, wir helfen. Streck den Fuß bisschen da und so weiter und beweg das mal. Guck mal, ob das besser ist. Das ist alles Quatsch. Weißt du, das ist lieb und nett und gut. Weißt du, Gott muss noch nicht nachhelfen. Gott muss noch den Fuß drehen, damit er sich richtig reindreht. Also richtig schwierig machen, unmöglich machen. Halte dich an Gott fest, nicht an Menschen, nicht an deine Gefühle, nicht an deine Eindrücke und nicht nach dem, wie du erzogen bist. So muss Gott arbeiten. Gott arbeitet nicht so, wie du erzogen worden bist, nicht wie deine Tradition, deine Kirche, deine Religion gelehrt hat und nicht einmal so, wie dir es manchmal gepredigt worden ist. Manche Leute kommen aus Religionen oder Kulte oder und so weiter, die haben bestimmte Vorstellungen, so ist Gott. Nein, Gott ist ganz anders. Und lass dich überraschen, wie Gott jetzt wirkt. Niemals. Niemals. Ich muss die Stelle noch lesen. Die gefällt mir. Psalm 9, Vers 10. Alle diejenigen, die deinen Namen kennen, sie werden dir vertrauen. Herr, du hast die Deinen noch niemals niemals verlassen. Egal, wenn die Katastrophe kommt, Krisen kommen, und so weiter. Gott, du hast die Deine niemals verlassen. Vertraue Gott als deinen Partner, als deinen Vater, auch wenn du nichts verstehst. Manchmal musst du durch Dinge durchgehen, wie Josef, 21 Jahre im Gefängnis und überall, bis du dort ankommst. Und Gott schickt dich manchmal voraus für andere, nicht mal für dich. Du bist vielleicht hier in der Vorbereitung für jemand anders. Gar nicht mal für dich, für deine Familie, für deine Sippe, für deine Nachkommen. So, und Gott lernen wir in der Krise, in der Katastrophe, in den Gefahren, in der Ohnmacht, im Sturm, in der Einsamkeit. Dort lernst du Gott kennen, wo du glaubst, dort ist er nicht zu finden, aber gerade dort ist er. Niemals, niemals, niemals. Lass uns aufstehen und lass uns beten heute und Gott bitten, Herr, mehre unseren Glauben. Ich habe 10% des Glaubens. Ich kann 10% glauben. Und wenn du 10% glauben kannst, bitte, dass Gott dir nochmals 10% dazu legt. Und noch ein paar Grad und noch ein paar Punkte dazu legt. Und einfach deinen Glauben vermehrt. Halleluja. Bruder, kannst du die Musik auflegen? Wir wollen unsere Hände zum Himmel emporheben. Und einfach sagen, Herr, mehre unseren Glauben. Mehre unsere Kraft. Mehre unsere Fähigkeiten. Mehre unsere Liebe zu dir. Herr, mehre das Wissen, was wir haben. Und mehre auch das, was wir nicht haben. Und mehre auch das, was wir was der Feind uns gestohlen hat und was der Feind vorhat zu stehlen. Oh Gott, mehre alles, was wir hätten haben sollen. Oh Gott, das ist so ein schwieriges Wort. Haben, hätten, sollen. Herr, mehre das alles. Halleluja, halleluja. Was in der Zukunft, in der weiten Zukunft hätte sein sollen, wenn wir, oh Gott, dir treu gewesen wären, wenn wir dir vertraut hätten, wenn wir dir geglaubt hätten. Herr, auch das bringt alles zurück. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott segne uns. Preis Gott. Kannst die Hände runter tun? Wir wollen weiter im Gebet bleiben. Zum Purim-Fest hat mir ein Rabbi aus Tel Aviv geschrieben und es hat mir so gut getan, meine Seele. Er schreibt, Bruder Maturis, wir feiern Purim-Fest. Gott segne dich zum Purim-Fest, obwohl ich kein Jude bin. Und wünsche mir Gottes Segen und sagt, der Herr soll dir alles erstatten, was der Feind dir geklaut hat oder gestohlen hat. Ich übersetze es in meinen Worten jetzt. Und soll dir auch das, der Feind soll auch dir das zurückbringen, was er vorhatte, dir zu stehlen. Halleluja. Und das hat mir so gut getan. Weißt du, der Feind hat versucht, unsere Jugend, unsere Kindheit, unsere Ausbildung, unsere Karriere, da ist so viel vermasselt in unserem Leben oder so viele andere Beziehungen, so viel zerstört in unserem Leben, das hat er vorgehabt. Und weißt du, stell dir mal vor, du hast dich für falschen Mann oder falsche Frau entschieden oder hast für falsche Sache entschieden und da lief alles schon eine ganz andere Bahn. Das ist gestohlen. Und du hast den Nächstbesten geheiratet, die zweite Chance genützt und so weiter. Die erste Chance hat er uns vielleicht geklaut irgendwo und er muss uns alles zurückgeben, was bei der ersten Chance, beim Plan A gegriffen hätte. Das muss er uns alles zurückgeben. Halleluja. Oh, ich habe mich so gefreut, meine Seele hat so gejauchzt an dem Sonntagmorgen. Also, ich sage, Bruder, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht, aber du bist irgendwo zwischen Tel Aviv und Jerusalem und du schickst diese Purim-Grüße. Der Herr gibt dir alles zurück.